Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 27. August 2024. Dominik Feusi und Markus Somm, Interpharma. Das ist der Interessenverband, der Lobbyverband von der schweizerischen Pharmaindustrie, und zwar der forschenden Pharmaindustrie. Also die, die wirklich richtig viel Wertschöpfung bringen dem Land. Also wirklich die, kann man schon sagen, die wichtigste Exportindustrie, die wir haben. Die haben eine Umfrage zu der Situation gegenüber der EU gemacht. Jetzt muss man wissen, die sind natürlich grundsätzlich eher sehr, sehr interessiert, dass die Rahmenverträge, dass die unter Dach und Fach kommen, aber deshalb ist trotzdem die Umfrage interessant. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, es ist eine PR-Aktion, muss man wirklich sagen, von dieser Branche. Sie macht die im Übrigen jedes Jahr, und jedes Jahr ist die Befragung zum Teil gleich, zum Teil werden neue Fragen gestellt, aber es ist immer so, die wirklich harten Fragen, wo es auch im Abstimmungskampf dann wird darum gehen, die fehlen. Interessant ist aber einerseits, ich habe gesagt, PR-Aktion, wie wird sie verkauft? Der Blicktitel: Das Volk will die Bilateralen. Nichts Neues. Das, was wir jetzt haben, finden wir alle eigentlich ziemlich gut. Und zwar eben genau, weil es eben nicht eine politisch-juristische Anbindung an die EU ist. Und die Schweiz ist sogar kompromissbereit, sogar beim Lohnschutz. Also man will Stimmung machen im Hinblick auf das Ende der Verhandlungen. Wenn man es dann genau anschaut, oder, das ist bei so Studien interessant. Es hat eine Grafik Nummer 5, und Gami Lothe hat auf nebelspalter.ch das genau auf dröselt. In dieser Grafik Nummer 5 und 9, glaube ich, 9 ist die entscheidende, da werden Kontra-Argumente abgefragt. Und das ist interessant, weil alle die Kontra-Argumente nehmen zu. Das heisst also, immer mehr Leute sehen die kritischen Aspekte, sogar die Aspekte, die so weichgespült abgefragt werden wie in dieser Befragung. Also der Lohndruck zum Beispiel. Denn Zuwanderung verursacht hohe Mieten. Zuwanderung wird zur Belastung der Sozialwerke. Man hat die Kontrolle von der Zuwanderung verloren. Und Schweiz braucht Bilaterale nicht. Alles das nimmt zu.
Also was tun jetzt die Leute antworten konkret auf diese Fragen?
Dass das ja oder also voll oder eher einverstanden sind mit diesen Kontra-Argumenten. Oder?
Und wie also, viele Leute, also Mehrheiten oder wie sieht man
das? Ja, also zum Beispiel das Argument, dass die einheimischen Löhne unter Druck kommen, werden wieder von mehr Leuten voll oder eher einverstanden beantwortet. Man ist dort etwas über 60%. Ich muss zugeben, das war man schon mal gewesen, während der Corona-Krise. Man hat im Januar, Februar 2022 gross verlockt. Ja, das ist nur noch 50%. Jetzt ist wieder 10% weiter oben. Oder Zuwanderung erhöht Miet- und Immobilienpreise, ist ebenfalls bei gut 60%. Auch Zuwanderung wird zur Belastung für das Sozialwerk. Dort ist man ebenfalls bei über 50%. Die anderen nehmen deutlich zu, also Kontrolle über Zuwanderung verloren oder Schweiz nicht auf Bilaterale angewiesen sind, aber unter 50%. Und nicht gefragt werden, tut zum Beispiel, sind Sie einverstanden, dass der Richter von der Gegenseite, vom Europäischen Gerichtshof, verbindlich über so Fragen entscheidet, wird nicht gefragt. Auch die Unionsbürgerrichtlinie, das wird nicht gefragt. Oder auch staatliche Beihilfen, die unter Druck kommen, also Subventionen für die SBB, die eine heilige Kuh ist, oder für Kantonalbanken und andere so Sachen. Das wird alles, also so lauter so Zeug, wo irgendwie am Schluss wird eine Rolle spielen, wird nicht gefragt.
Und der Kern, oder? Man hat das Kernproblem, die automatische Rechtsübernahme.
Exakt.
Das wird natürlich nicht gefragt. Genau. Aber ja, also mein Eindruck ist, das ist ziemlich hilflos. Sie werden das nicht anbringen, weil ich glaube, es sind viel zu viele Böcke in dieser Vorlage. Das wird beim Volk nicht durchkommen. Ich bin auch ziemlich überzeugt, dass der Gerichtshof, das wird ein Riesenproblem für die Vorlage, weil man wird dann einfach sagen, Klimasenioren haben ja gesehen, was das heisst, obwohl es ein anderer Gerichtshof ist.
Ja, ja.
Aber das hat die Bevölkerung fertig gemacht, das wollen die Leute nicht. Aber letztlich geht es natürlich wirklich genau um das. Es geht darum, ob entweder fremde Richter oder ob andere, das ist noch viel verreckter, oder andere Parlamente, nämlich das EU-Parlament, entscheidet, was für Gesetze bei uns gelten. Und wir sind nicht einmal Mitglied von der EU. Es ist ganz einfach, die Vorlage ist, wenn es so bleibt, wie es jetzt immer klar war aus dem Common Understanding, die Vorlage, die ist nicht durchzubringen, glaube ich, beim Volk.
Gut. Noch ein Punkt vielleicht noch. Weißt du, auch bei der Personenfreizügigkeit tut man Elemente abfragen. Man tut aber nur Elemente abfragen, die positiv sind. Also dass Berufsdiplom aus der Schweiz auch in der EU anerkannt werden, dass man in der EU arbeiten kann, ohne bürokratische Hürden.
Ja, dass ich habe gefragt, wie viele Leute, oder? Wie viele Leute brauchen das eigentlich?
Genau.
Das ist auch so etwas, oder? Erstens, die meisten Schweizer, wenn sie bei Trost sind, gehen doch nicht in die EU arbeiten, wo sie einfach halb so viel verdienen. Genau. Oder? Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist auch wahnsinnig schwierig. Also wenn man zum Beispiel in Italien einen Job will, als EU-Ausländer viel Glück. Das findet man nicht, weil die Italiener schauen schon, dass Italiener einen Job bekommen. Und das Dritte, was ich auch noch interessant finde, ist, dass sehr, sehr viele Leute von diesen Schweizer, die hier in der EU wohnen sollen, eigentlich Doppelbürger sind. Das heisst, sie brauchen Personenfreizüge gar nicht. Sie haben den französischen Pass und den Schweizer Pass und leben in Paris. Sie könnten in Paris leben, ohne Personenfreizügigkeit. Das ist eines von der, meiner Meinung nach, sowieso eines von der schwächsten Argumente, die es gibt. Es ist ein Argument, das nur für die deutschen Manager wichtig sind, die hier in der Schweiz wohnen. Sie wollen einfach sicherstellen, dass ihre Kinder dann auch in der Schweiz bleiben können. Da habe ich immer das Gefühl, das ist ein Eigeninteresse von diesen ausländischen Managern, die bei uns in den Grosskonzernen ja, halt den Ton angeben. Gut, gehen wir. Ja, was sollen wir dort noch sagen? Ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich sicher so, dass jede von diesen Umfragen die Leute ein bisschen verwirrt, oder? Weil ich meine, wenn dann der Blick sagt, das Volk will die bilateralen Verträge, das nützt natürlich schon dieser Seite, die das will. Mhm. Da kann man auch viel sagen, das Volk liest aber den Blick nicht mehr. Das kann man ja auch wieder sagen, der Blick hat auch eine schwindende Auflage, von dem her ist dann vielleicht die Wirkung auch nicht mehr so gross. Also gut, gehen wir auf ein anderes Thema. Ja, ganz ein wichtiges Thema, BVG-Revision haben wir hier auch schon besprochen und da gibt es viele Argumente, aber letztlich ist es klar, aus meiner Sicht, es ist ein No-Brainer. Wer nicht links ist, muss ja stimmen. Wer nicht links ist, soll sich nicht entschuldigen. Aber es ist ganz eindeutig. Wir müssen die Revision annehmen, sonst haben die Linken einen taktischen Sieg errungen, wo uns noch Jahre wird beschäftigen. Aber da gibt es eine wichtige Information vom Nationalrat André Silberschmidt.
Mein Name ist André Silberschmidt und am 22. September stimme ich Ja zur Reform der beruflichen Vorsorge, weil es ist eine überfällige Reform, die die Rente von Menschen mit tiefem Einkommen und vor allem auch von jungen Menschen wird stärken. Den laufenden Rentnerinnen und Rentnern wird nichts weggenommen, da gibt es eine Besitzstandsgarantie auf ihre Rente. Die SP und Gewerkschaften wollen die zwei Säulen schwächen, das gilt es zu verhindern und darum stimme ich Ja zur BVG-Reform am 22. September.
Gut, wir haben es vorher schon ein bisschen erwähnt, wie man so die Bevölkerung tut, verwirren oder propagandistisch vorknetten. Das gilt natürlich auch bei der BVG-Revision Gewerkschaften und da merkt man ein bisschen, wie unverschämt die Gewerkschaften sind. Sie haben zuerst im frühen Sommer vollkommen falsche Zahlen verbreitet, dann haben die zwei Monate wirken, dann hat man plötzlich gehört, nein, es stimmt gar nicht, ist völlig alles falsch. Und jetzt ist wieder anders, Dominik, wie sieht es aus?
Ja, jetzt sagen Gewerkschaften, also die SEP-Berechnung, die sei schon falsch, aber über alles gesehen, sei eben ihre Behauptung, nämlich, dass die Mehrheit Geld verliert mit dieser BVG-Reform richtig. Und sie machen das wirklich gut. An einer Medienkonferenz hat es schon wieder neue Zahlen gegeben zum BVG-Abstimmung. Das ist natürlich so ein bisschen bewusst, eben Verwirrung stiften. Und BVG-Renten würden bereits ab Monatslöhnen von gut 4'000 Franken sinken, sagt der Chefökonom Daniel Lampard. Und dazu muss man sagen, eigentlich, man streitet ja nur noch über die Monatsrente, ob sie sinkt oder steigt. Weil über alles sinkt ja gar nichts. Es sinkt höchstens, wenn du früher stirbst als der Durchschnitt und wenn du länger lebst, verdienst du sogar noch. Das ist ja das System, dass du dann am Schluss eine Art Versicherungskollektiv bist. Die Frage geht also nur noch, ob wegen der Senkung vom Umwandlungssatz die Monatsrente sinkt oder nicht. Und für das hat man ja die 15 Jahre Ausgleichszahlungen gemacht und der Rest tut mehr ansparen, die Jüngeren. Oder? Und dort gibt es immer noch Aussage gegen Aussage. Und wenn aber die Bundeszahlen nimmst, dann liegt einfach der Daniel Lampard falsch.
Genau, aber das ist natürlich die Taktik, die meistens verfangt oder häufig verfangt, weil die Zahlen sind natürlich immer eine Glückssache. Und die Leute haben jetzt sowieso mittlerweile das Gefühl, die Zahlen stimmen sowieso alle nicht, was Altersvorsorge betrifft. Wenn schon gar das Bundesamt für Sozialversicherungen nicht in der Lage ist, das richtig zu berechnen, dann können es auch Gewerkschaften nicht, aber auch der Bund nicht. Und von dem her tun wir gescheiter Nein stimmen. Das ist natürlich immer der kleine Trick, weil man hat immer bei den Referenden, muss man immer sehen, das Referendum hat immer den Vorteil, dass es einfach Nein ist. Und es gibt immer etwa 10-15%, die einfach Nein stimmen. persönlich muss ich sagen, normalerweise haben die ja recht. Es ist meistens besser, dass man Nein stimmt, aber da nicht.
Ja, schockiert bin ich, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in so einer sozialpolitischen Vorlage in eine Übergangsgeneration falle. Also, dass ich würde von diesen 15 Jahren auch profitieren. Das hat mich wahnsinnig schockiert. Wie jetzt ist das immer? Sind das immer andere gewesen? Für die hat man müssen irgendeine sozialpolitische Ausgleichsmaßnahme machen. Wie geht das dir?
Nein, habe ich noch nie überlegt, aber es ist ja wirklich eine Sondermaßnahme für alte, weiße Männer.
Genau.
Ja, Frauen können wir nicht über. Das ist klar. Nein, ich habe mir es gar noch nie überlegt. Ich überlege mir das sowieso nie bei diesen sozialpolitischen Vorlagen. Da habe ich immer das Gefühl, ich bin eigentlich 20 und das geht noch so lange, bis ich da irgendwie mit dem zu tun habe. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, ein bitteres Thema. Ich sage das wirklich auch als Journalist und auch als jemand, und du ja auch. Wir sind ja beide bei der Tamedia tätig gewesen. Du ein bisschen weniger lang als ich, aber grundsätzlich tut es einem leid. Tamedia, einer der grössten Verlage in der Schweiz, muss abbauen, und zwar recht massiv. Dominik, was sind da die wichtigsten Details?
Ja, insgesamt tut man 290 Stellen bei Tamedia abbauen von 1400, die man noch hat. 200 im Druckbereich, es werden zwei Druckzentren geschlossen, eins bleibt noch bestehen. Das ist der Niedergang vom Print, ganz extrem natürlich für die, die dort betroffen sind. Andererseits muss man sagen, das ist eine technologische Entwicklung, die ist nicht komplett neu. Aber dann auch 90 Stellen gehen verloren in den Redaktionen. Bis jetzt ist noch nicht durchgedrungen, jetzt wer, wie, wo und so. Bei Tamedia, meine Frage ist immer, dass das dann am Schluss nicht ganz so schlimm rauskommt und dass man es gar nicht so drastisch dann umsetzt und respektive, dass viele auch einfach so gehen und nicht ersetzt werden. Das ist sicher hart. Andererseits, ich habe das geschafft, ich weiß nicht, wie du es in Erinnerung hast, aber Tamedia hat wahnsinnig viele Leute auf der Redaktion, wenn man das Impressum anschaut. Oder? Das ist sowohl im Inland, wo ich viel zu tun hatte, wie auch in der Wirtschaft. Das ist halt schon, das ist eine riesige Redaktion. Es ist auch ein riesiger, komplexer Überbau von Produzenten, von irgendwelchen Leuten, die auch so Befehle rausgeben. Man hat immer allen recht machen im Alltag. Man hat jedes Zucker von irgendeinem Google-Trend oder so, hat man noch abbilden, und irgendjemand von uns hat man dann verdunnert, über irgendetwas zu schreiben, das noch gar nie gehört hat. Und jetzt schreibt Simon Bertschi, Leiter Publizistik bei Tamedia und Mitglied von der Geschäftsleitung, ja, das sei halt nötig, das sei eine, Zitat, Weichenstellung für den unabhängigen Qualitätsjournalismus, und man will noch relevanter werden, man will noch tiefer, noch mehr Qualitätsjournalismus machen. Funktioniert das deiner Meinung nach?
Gut, das sagt man immer, das ist logisch. Wenn man so abbaut, dann muss man ja das Publikum, das noch zahlt, versichern, es wird immer besser. Das ist ja klar, sonst kann man das Produkt gar nicht mehr besser verkaufen, aber es ist natürlich ein bisschen hilflos, weil man ja eigentlich schon ein bisschen merkt, ja, die bauen doch eigentlich ab, wieso soll das jetzt besser werden? Gut, vielleicht zwei Sachen, die ich wichtig finde. Erstens, Basel-Zeitung hat seinerzeit auch die Druckerei geschlossen. Wir haben das aber schon viel, viel früher gemacht und sind dann gedruckt in Zürich bei der Tamedia. Und was mir dort aufgefallen ist, und das würde ich jetzt auch hier wieder betonen, oder? Die 200 Leute, die hier jetzt in der Druckerei ihren Job verlieren, das finde ich ganz, ganz hart und ganz, ganz bitter. Weil das sind meistens Leute, die eben eine Ausbildung haben, die man nicht mehr braucht. Und die haben wirklich, die werden auch Mühe haben, einen neuen Job zu finden. Also im Drucken sowieso nicht, oder? Weil Druckereien alle zurückgefahren worden sind. Ich meine, die Zürcher Zeitung hat auch keine Druckerei mehr. Der Ringier Verlag hat eine von den grossen Zeitungsdruckereien auch zugemacht. Das ist brutal. Es ist brutal, wie da der Strukturwandel auf Leute trifft, die halt wirklich schwächer sind als Journalisten, die eben weniger gut ausgebildet sind. In Basel zum Beispiel haben wir auch, glaube ich, 170 Leute abgebaut gehabt. Und da sind die meisten sind Grenzgänger gewesen, aus dem Elsass. Also einfach alles Leute, die wahrscheinlich nachher schaurig Mühe gehabt haben, eine Stelle zu finden. Oder? Also man muss eigentlich dort, meiner Meinung nach, viel mehr Mitleid haben. Obwohl es völlig klar ist, du hast gesagt, die Printkrise ist offensichtlich. Mir hat mal jemand gesagt, der es gut gewusst hat, Tagesanzeigen verliert jedes Jahr 8% von der Printauflage oder Printabonnenten. Das heisst eben, 10 Jahre ist fertig, weil sie haben jetzt etwa noch 80'000 Printauflagen. So viel ich weiss. Ich nehme an, hoffe, dass die Zahlen mehr oder weniger stimmen, aber das habe ich etwa vor einem halben Jahr von jemandem gehört, wo das weiss. Gut, das ist mal das Erste. Und dann die 90 Journalisten, hast du ein bisschen gut richtig erwähnt. Das wird so gemacht werden, dass da niemand ein so wahnsinniges Lehren wird fallen, meiner Meinung nach. Also höchstens die wenigen Journalisten, die die wirklich richtig Pech haben. Aber die meisten, muss man auch mal sagen, die Journalisten sind gut ausgebildet, die Journalisten haben andere Möglichkeiten, wo sie noch einen Job finden. Die Bundesverwaltung nimmt alle. Alle Walliser können sich beim VBS bewerben, die werden blind eingestellt. Nein, also ich finde wirklich, es ist völlig klar, der digitale Umbau heisst, wir brauchen viel weniger Journalisten. Das ist total bitter für uns, für unseren Beruf, aber wir sehen es ja beim Nebelspalter auch. Wir sind viel, viel weniger Leute und wir können ziemlich viel machen mit diesen Leuten. Im Digitalen ist man schneller, im Digitalen muss man aber auch viel weniger Angebot machen. Oder? Das ist eben auch so ein Missverständnis. Früher bei der Printzeitung war klar, da muss man eine ganze Zeitung füllen. Das muss man im Digitalen eigentlich nicht mehr. Auch eine Information aus den Medien raus, da gibt es also Artikel auf der digitalen Ausgabe vom Tagesanzeiger, wo ja, 20 Leute anklicken. Und das ist wahnsinnig teuer, den Artikel zu schreiben für 20 Leute. Das geht eigentlich nicht. Gut. In dem Sinn, ja. Was gibt es noch sonst zu sagen, Dominik?
Wenn du eben sagst, es gibt Artikel, die nur von 20 Leuten angeklickt werden. Der Simon Bertschi schreibt im seinem Artikel, man will eben noch besser. Man will noch besser genau sich überlegen, wie, was eigentlich die Leser von Journalismus erwartet. Ich zitiere noch schnell. Dabei werden wir unsere journalistische Kraft noch besser zusammenführen, weiß man nicht, was das heißt, und uns in Redaktionen auch noch mehr Gedanken dazu machen, welche Art von Journalismus Sie von uns eigentlich erwarten. Finde ich spannend, oder? Ich glaube, da hat eben die Medien ein Problem, gerade auch in dem Mantelteil, oder? Und man stelle sich mal vor, der Philipp Loser und der Fabian Renz überlegen sich, was genau die Leser von sich erwartet. Das ist eine völlig neue Frage für die, oder?
Absolut, die haben natürlich immer schon Ansichten gehabt, die einfach grundsätzlich so gut sind und so wichtig sind, dass auch wenn die ganze Leserschaft die eigentlich nicht gut findet, dass keine Rolle spielt. Das ist mal das eine. Aber das andere ist vielleicht auch noch interessant grundsätzlich, oder? Ich meine, Tamedia hat einen neuen CEO, das ist Jessica Peppel Schulz aus Deutschland, kommt ursprünglich aus Hamburg, hat nicht wahnsinnig lange in den Medien geschafft in Deutschland, gilt trotzdem als Expertin für die digitale Transformation. Ja, es ist jetzt ein bisschen das Gesellenstück für sie, oder? Also der Abbau ist jetzt bitter, hart. Aber es muss natürlich jetzt besser werden. Und wenn in zwei Jahren die Zahlen nicht besser werden, dann wird es auch sie vielleicht auch einen anderen Job suchen müssen, so wie Druckerei-Leute das jetzt auch müssen. Sie ist intern, was man so ein bisschen hört, ja, muss man jetzt deutlich sagen, nicht so wahnsinnig warm aufgenommen worden. Aber sie ist auch nicht so beliebt, Dominik.
Ja, sie kommuniziert ja mit ihren Leuten in sogenannten All-Ins. Also das sind irgendwelche eben Online-Sitzungen. Das hat es schon zu meiner Zeit gegeben, so haben sie noch nicht geheissen.
Und das war noch Corona gewesen. Dort hat man ja noch einen gewissen Grund gegeben. Da,
oder? Ja, einen gewissen und so. Aber, und also die NZZ hat das geschrieben, sie dürfen vor allem auch als Avatar kommunizieren, also insbesondere mit der Romandie, weil sie nicht Französisch kann. Also dann, ich weiß nicht, so genau schreibt sie dann eben leider nicht. Ob sie dann einfach so wie wir, sozusagen, wir müssen mal sie fragen, dann könnten wir unseren Podcast nämlich auf Französisch rausgeben. Wir zwei reden einfach Deutsch und ein Avatar macht das auf Französisch. So wir sind es offenbar. Und ich meine, das ist klar, dass das bei den Welschen nicht ankommt. Das geht eigentlich nicht. Dann musst du Romandie abstoßen, weil eigentlich geistig machst du das bereits. Und was mir auch...
Ich würde das noch betonen. Also ich glaube... Ehrlich, eine Zeitung betrieben im Welschland, das ist so ein Himmelfahrtskommando.
Ja, aber also,
das ist sehr schwierig. Du musst eigentlich gescheiter verkaufen, das hat gar keinen Sinn. Weil die welschen Journalisten, die sind jetzt also noch viel verreckter als die deutsch-schweizer Journalisten.
Bis auf ein paar ganz wenige. Aber die sind noch seltener als die Deutschschweiz. Aber das Verrückte ist, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das hat mir jemand erzählt, wenn du in diesen All-In, die heissen nicht nur so, sondern das ist wirklich, da musst du gehen, da musst du dabei sein. Und irgendwie sonst es wird irgendwie vermerkt, dass du nicht teilnimmst. Und das ist
also gibt irgendwie was, eine Strichliste?
Wahrscheinlich.
Dann ist das lohnwirksam, wenn du an diesen Videositzungen dabei hast.
Oder man tut die Strichliste tut man an diesen 20, die deinen Artikel gelesen haben, vielleicht abziehen.
Also ja, das ist noch härter.
Wenn du dann fünfmal gefehlt hast, dann hast du nur noch 15, obwohl 20 Leute deinen Artikel gelesen haben. Das ist die härteste Bestrafung.
Aber eben, es zeigt auch ein bisschen so den Wahn vom neuen Managementstil, den ich glaube, wird nicht aufgehen, wird nicht funktionieren. Man kann so Leute nicht führen über einen Avatar. Das geht nicht. Und man kann sie auch nicht über Videokonferenzen die ganze Zeit führen. Und ich glaube, ich nehme jetzt an, dass die Leute, die dann nachher müssen, da die ganze Zeit an dieser Sitzung einfach rumhocken, damit die Leute merken, dass sie dabei sind. Ja, was machen die? Die spielen wahrscheinlich Patience auf dem Computer oder weiß auch nicht, was die machen.
Ja, das ist vollkommen ja, absurd. Es hat mir auch jemand gesagt, sie hat gestern bei dieser Information, ob als Avatar oder nicht, das weiss ja heute, das ist das Problem. Das ist ja, also das ist ja absurd. Aber das weiss ja heute nicht mehr so richtig. Sie hat gerade von gemeinsamen Werten geredet, vom Mitnehmen von den Leuten und so. Einfach das Geschwätz, wo ja, du eigentlich, wenn du ja vor allem, das passt, das kannst du ja sagen, wenn du Erfolg hast, wenn du Gewinn machst, dann geht das vielleicht noch. Aber wenn eine Firma in der Scheiße steckt und muss 290 Leute entlassen, dann müssen die Leute auch wissen, woran sie sind. Dann geht es nicht ums Mitnehmen, sondern ums Herausfinden, bin ich es oder ist es ein anderer.
Ja, wer nimmst du nicht mehr mit, ja genau. Ja. Ja gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch ein neues Produkt, ein neues Medienprodukt, das ich euch allen sehr empfehle. streetlife.ch. Hört gut zu. 1, 2,
3, jetzt auf streetlife.ch. Kommen in der ganzen Schweiz jetzt Polizeidrohnen gegen Temposünder? Und warum mustern Marken wie Ford Modell wie der Focus einfach aus? streetlife.ch, Schweizer Newsplattform für Verkehr und Auto. Hol dir jetzt deine News mit PS.
Ja gut, und jetzt haben wir noch eine ganz schöne Nachricht aus dem rot-grünen Bern. Eine von unseren Lieblingsstädten auf dem Planet. Der Dominik kennt das sehr gut, weil er ist einer, der immer dort arbeiten muss. Ja, was ist dort passiert?
Ja, es ist ein grossflächiger Stromausfall in Bern. Ich bin froh, nicht im Medienzentrum passiert. Oder? Wahrscheinlich hat der Bund eine eigene Stromversorgung. Weil das links-grüne Bern, das übt jetzt die neue Energiestrategie mit so Stromausfällen. Wahrscheinlich machen sie jetzt das alle Monate einig, an einem Tag, wo irgendwie der Alec von Graf verriert, das ist der Stadtpräsident von Bern, vielleicht irgendwie verschlaft am Morgen, dann macht man einen Stromausfall, um irgendwie das zu üben. Und ja, grosse Empörung, mehrere Quartiere betroffen, es sind ganz viele Tweets, haben wir gesehen, unglaublich Stromausfall in Bern. Und wieso gibt es keine Info, hat irgendwie noch jemand geschrieben. Also weißt du, so richtig die verlorene linksgrüne Basis ist am Motzen, sobald es einmal passiert, was sie eigentlich angerichtet haben.
Genau, es ist natürlich ironisch, oder, wie sie eben genau eine Energiepolitik machen, die genau zu dem wird führen. Wir werden den Blackout haben, so sicher wie es Amen. Der Balthasar Glättli und seine Kollegen werden uns da den Blackout immer wieder bringen. Und es ist wirklich herzig, dass gerade die Rot-Grünen dann am meisten sich empören und sofort anfangen zu brüllen. Weil sie sind ja auch, man merkt, zu ihrer Politik, es ist eine Trötzli-Politik, oder? Es ist eine pubertäre Politik heute, die Rot-Grünen machen immer. Ich will heute alles und alles kann man zahlen, weil der Papi hat ein grosses Portemonnaie. Und wir können auch fossile Brennstoffe, tun wir morgen einfach verbieten und dann kommen sie einfach wieder so, wie das im Zauberkasten ist, wenn man 15 ist oder 13 oder 12 oder 10. Das ist eine pubertäre Politik und da haben wir das Ergebnis. Ich muss ehrlich sagen, ich gönne das den Berner, dass sie mal ein bisschen weniger Strom haben. Wäre noch gut, sie hätten jetzt mal 2 Wochen keinen Strom und dann müssen wir schauen, ob die Rot-Grünen immer noch eine Mehrheit haben in dieser Stadt.
Und ob sie nicht gleich ein Atomkraftwerk wollen.
Genau. Vielleicht, sie haben ja eins gehabt. Wir wären ja so froh, wir hätten das noch. Ja, und sind wir nicht so mal rumgehen. Die eher weltfremde Bundesrätin und Pianistin hat das Gefühl gehabt, ja, da brauchen wir nicht mehr. Heute wären wir so froh, wir hätten das Atomkraftwerk
noch. Ja, und jetzt, wir sind ja immer noch, es gibt Möglichkeiten. Ich meine zwar erst nächste Woche gibt es die indirekte Gegenforschung zu Blackout, aber bei Tamedia ist man überzeugt, dass es morgen kommt. Ich weiss es nicht. Interessant ist noch, beim Tagesanzeiger hat man so die Geschichte wieder geschrieben, Charlotte Walser, wie dass man die AKW verboten hat und wie man sie jetzt wieder bringen will. Und da steht die ganze Zeit, also vor allem im Titel und im Lied, ja, also 2017 hat man den Atomausstieg beschlossen. Und man schreibt nie nicht, also im Text kommt es dann ganz verschämt vor, aber sonst schreibt man nie nicht, dass man ja 2016 der Ausstieg abgelehnt hat, die Volksinitiative. Und 2017 hat man eine grosse, riesige Energiestrategie angenommen, wo das ein Teil war davon. Oder? So tut man es umframen.
Genau, wo die Leute nicht mehr gemerkt haben.
Das ist halt die Media.
Und das Technologieverbot wird dann auch nie erwähnt. Das ist ja eigentlich das Dümmste vor allem, oder? Dass man einfach sagt, wir brauchen die Technologie nicht, wir haben es schön. In der Steinzeit ist es auch warm und das haben jetzt Berner dürfen erfahren am eigenen Welt. Genau. Wie schön dass es ist in der Steinzeit. Leider muss ich euch sagen, in der Steinzeit hat es die Stadt Bern noch nicht gegeben. Zähringen haben noch nicht dort können gründen. Also in dem Sinne könnte man die ganze Stadt auch auflösen, weil Steinzeit heisst auch kein Bern. Gut, das war es von Bern einfach. Jetzt gibt es noch am 27. August 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus wollt unterstützen und gut findet, dann könnt ihr uns abonnieren auf neberspalter.ch. Zweitens, ich habe gehört, man muss da ab und zu variieren. Heute dürfen wir nicht variieren. Könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Schaut auf Bern, was es heisst, wenn man links ist. Man hat keinen Strom mehr. Gut, das war es. Morgen wieder zum gleichen Kanal, zur gleichen Zeit. Habt eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.